Wir haben ein langes Wochenende und was muss es tun? Genau, regnen. Aber endlich kommt Radiotux Sendung 5, um euch die Zeit doch noch etwas zu versüßen. Nachdem es letzte Woche nicht so ganz geklappt hat, weil ich krank von einer Reise zurückkam, hört ihr sie jetzt. Und wir haben heute im Programm einen zweiteiligen Beitrag zur E-Mail-Verschlüsselung, eine Buchvorstellung und ein Spielereview zu Tribes 2. Leider haben diesmal auch fast alle Sprecher etwas anderes zu tun, sind im Urlaub, müssen arbeiten, sich politisch engagieren und so müssen Florian und ich diese Sendung zumindest stimmenmäßig alleine hinbekommen. Also nicht wundern, wenn wir beide etwas öfters zu hören sind. Doch nun fangen wir erst einmal an, und zwar mit dem Review des neuen Loki-Spiels Tribes 2.
Seit geraumer Zeit erfreuen sich Multiplayer-Spiele immer größerer Beliebtheit. Gruppen schließen sich zu Clans zusammen und tragen ganze Weltmeisterschaften aus. Das Computerspiel Tribes 2 baut genau darauf auf. Mit maximal 64 Spielern bekämpfen sich die Teams in diesem Ego-Shooter auf riesigen Landkarten. Dabei ist vor allem Teamgeist gefragt, denn alleine schafft man es meist nur bis kurz vor die Grenze der gegnerischen Verteidigung, bis man dem Kanonenfeuer erliegt. Wer im Team mit mehreren Leuten versucht, den Gegner zu bezwingen, hat da weitaus größere Aussichten auf Erfolg. Ziel des Spiels ist es, in die Basis des Gegners einzudringen, deren Flagge zu stehlen und diese zur eigenen Basis zu bringen. Dafür stehen dem Spieler eine wahre Fülle unterschiedlicher Waffen und Rüstungen zur Verfügung. Jeder Spieler kann selbst entscheiden, ob er schwer gepanzert und damit langsam oder leicht gepanzert und dafür schneller sein möchte. Diese Entscheidung kann er in den meisten Karten auch während des Spiels ändern. Dafür gibt es kleine Apparate, die meist in der Basis stehen. Hier kann man sich dann neu bewaffnen oder eine andere Rüstung anlegen. Weiterhin gibt es zum schnellen Vorankommen in größeren Karten Luft- und Bodenfahrzeuge. Diese kommen in unterschiedlichen Variationen vor. Es gibt sowohl schnelle und leicht gepanzerte als auch schwere und dafür langsamere Fahrzeuge. In der Theorie klingt das alles unwahrscheinlich gut, nur in der Praxis sieht das oft anders aus. Nachdem man einmal abgeschossen wurde, verbringt man viel Zeit, damit wieder zurück zum Gefecht zu kommen. So läuft man einen recht großen Teil der Spielzeit auf den Karten von einem Ort zum anderen und auch die Fahrzeuge sind nicht das Gelbe vom Ei, denn diese lassen sich nur recht schlecht und unpräzise steuern. Trotzdem macht das Spiel viel Spaß und ist vor allem für größere Freundesgruppen wie Clans oder Linux-User-Groups geeignet. Tribes 2 lässt sich, wie eigentlich alle Loki-Spiele, fast kinderleicht installieren. Die Installation findet unter X statt und läuft genauso, wie man es von Windows-Installationen gewöhnt ist. Nachdem das Spiel fertig installiert ist, wird automatisch noch einmal nach neuen Patches im Internet geschaut und diese dann auch gleich installiert, wenn es gewünscht wird. Tribes 2 läuft unter Linux 2.2 und 2.4 und braucht X-Free 4.0 mit einer unterstützten 3D-Grafikkarte. Ein P2 300 mit 64 MB Arbeitsspeicher und 600 MB freiem Festplattenplatz sollten mindestens vorhanden sein. Auf unserem Testrechner, ein P3 500, 256 MB Arbeitsspeicher und einer Riva TNT 2, lief es ohne Probleme.
Danke Florian, wir werden uns gleich noch einmal hören. Wie ihr vielleicht schon am Banner gesehen habt, der neuerdings unsere Seite ziert, wird sich bei Radio Tux zur nächsten regulären Sendung einiges tun. Was das alles genau sein wird, werdet ihr dann in Radio Tux Nummer 6 erfahren. Aber wir suchen immer Verstärkung und das jetzt noch mehr als zuvor. Wenn ihr viel über Linux wisst, eine gute Stimme habt, schon immer mal im Radio zu hören sein wolltet oder einfach nur Lust habt mitzumachen, dann meldet euch bei uns. Am einfachsten mit einer E-Mail an info@radiotux.de. Wir beißen nicht und freuen uns über jeden Neuen im Team. Und nun kommen wir wohl zum Hauptthema dieser Sendung. Dieter Schmitz hat einen langen Beitrag zur E-Mail-Verschlüsselung geschrieben. Da er so lang ist, haben wir daraus zwei Teile gemacht, die beide in dieser Sendung zu hören sein werden. Jetzt kommt der erste Teil, der von mir gesprochen wird. Die erste Frage, die sich bei Verschlüsselung aufdrängt, ist die Warum-Frage. Warum soll ich meine E-Mails überhaupt verschlüsseln? Durch Verschlüsselung der E-Mails kann kein Dritter sie mitlesen. Auch wenn ich keine wichtigen Informationen habe, möchte ich nicht, dass jemand meine E-Mails mitliest. Eine Klartext-E-Mail ist genauso unsicher wie eine Postkarte. In diesem Bericht soll es primär um die Verfahren zur Verschlüsselung gehen. Es ist zwar möglich, Kryptographie zu betreiben, ohne große Ahnung von der Technik zu haben, aber ein bisschen Hintergrundwissen schadet nie. Nach dieser kleinen Einführung kann es auch schon losgehen. Die Kryptographie funktioniert mit Hilfe von Schlüsseln. Einen Schlüssel kann man als eine Art Plan sehen, der besagt, wie eine Klartextnachricht zu verschlüsseln ist. Diese Schlüssel werden durch komplizierte Verfahren erstellt und sind vollkommen zufällig. Ein Hacker, der einfach alle möglichen Schlüssel durchprobieren würde, eine sogenannte Brute Force Attack, bräuchte ein paar tausend Jahre, um den Schlüssel zu knacken. Aber was ist ein guter Schlüssel? Ein guter Schlüssel sollte eine ausreichende Länge haben. Das ist wie bei Passwörtern. Je länger sie sind, desto schwerer sind sie auch zu knacken. Die Länge eines Schlüssels wird in Bit angegeben. Eine gute Länge ist 1024 bzw. 128. Das hängt vom Verfahren ab. Das gilt heutzutage als sicher. Sowas kann sich aber auch schnell ändern. Bei Verschlüsselung unterscheidet man hauptsächlich zwischen zwei Verfahren. Erstens das symmetrische Verfahren. Unter der symmetrischen Verschlüsselung versteht man, dass zum Ver- sowie Entschlüsseln ein Schlüssel benutzt wird. Die drei bekanntesten Algorithmen sind DES, IDEA und Blowfish. Der Data Encryption Standard, kurz DES, wurde in den 70er Jahren entwickelt. DES sollte leicht verständlich, preiswert, sehr sicher und öffentlich verfügbar sein. Damals sah man die von DES verwendete Schlüssellänge von 56 Bit noch als sicher an. Heute ist sie das allerdings nicht mehr. DES gilt heute als unsicher und sollte demnach auch nicht mehr verwendet werden. IDEA, das für International Data Encryption steht, wurde aufgrund der mangelnden Sicherheit von DES 1990 in der Technischen Hochschule in Zürich entwickelt. IDEA benutzt seine effektive Schlüssellänge von 128 Bit, die man heute als sicher ansieht. Das wichtigste Einsatzgebiet von IDEA ist das bekannte Verschlüsselungsprogramm PGP. Der einzige Nachteil von IDEA besteht aus dem Patent, das im Jahre 2011 ablaufen wird. Dieses Patent untersagt nämlich eine kommerzielle Nutzung, es sei denn, man bezahlt Lizenzgebühren für die Nutzung. Blowfish ist der momentan vielversprechendste symmetrische Algorithmus. Blowfish beherrscht eine beliebige Länge bis 448 Bit, ist nicht patentiert, viermal so schnell wie DES und wurde bis heute noch nicht geknackt. Symmetrische Verschlüsselung wird heutzutage von Regierungen, Banken und weiteren Einrichtungen genutzt, allerdings kaum von Privatanwendern. Das liegt weniger am Algorithmus, sondern an dem grundsätzlichen Verfahren. Wie schon gesagt, wird zum Ver- und Entschlüsseln ein Schlüssel benutzt. Das heißt, der Schlüssel muss sicher übergeben werden, wobei die einzig sichere Art eine persönliche Übergabe ist. Gerade heute, im Zeitalter des Internets, ist das nur selten der Fall. Man muss zumindest hier einander schon gut kennen, um überhaupt verschlüsseln zu können. Ein weiteres Problem ist, dass man für jeden Kommunikationspartner einen Schlüssel besitzen muss. Wenn immer die gleichen Schlüssel verwendet würden, könnte man ja einfach die Nachricht eines anderen mitlesen. Zweitens, asymmetrische Verfahren. Eine Lösung der vorher angesprochenen Probleme bieten die asymmetrischen Verfahren, die auch als Public-Key-Verfahren bezeichnet werden. Asymmetrische Verfahren bedeuten, dass verschiedene Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln benutzt werden. Darauf baut auch das Public-Key-Verfahren auf. Hierbei gibt es einen geheimen und einen öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche wird allgemein zugänglich gemacht und der geheime darf nur einem selbst zugänglich sein. Wenn Bob also an Alice eine Mail schicken will, benutzt er den öffentlichen Schlüssel von Alice, um die Nachricht zu verschlüsseln. Und Alice benutzt dann ihren Geheimschlüssel, um die Nachricht wieder zu entschlüsseln. Man kann mit dem öffentlichen Schlüssel eine Nachricht nur ver-, aber nicht entschlüsseln. Damit ist eine vorherige Bekanntschaft nicht einmal notwendig. Bei der asymmetrischen Verschlüsselung sollte allerdings beachtet werden, dass die Schlüssellänge erheblich größer sein sollte als bei der symmetrischen Verschlüsselung. Eine gute Länge ist hier 1024. Asymmetrische Verschlüsselung ist allerdings auch nicht die Lösung aller Probleme, denn es ist um den Faktor 1000 langsamer als die symmetrische und wenn einmal der geheime Schlüssel verloren geht, ist es sehr schwer, alle Bekannten mit einem neuen öffentlichen Schlüssel zu versorgen. Bei asymmetrischen Verfahren gibt es zwei nennenswerte Algorithmen, RSA und Elgamal, die sich beide allerdings nur im Detail unterscheiden. Bevor es nun mit dem zweiten Teil weitergeht, werfen wir einen Blick auf das Firewall-Buch aus dem SUSE Pressverlag. Den Blick hat geworfen Patrick Ullmann und gesprochen wird das Ganze von Florian Luckert.
Seid ihr schon mal gehackt worden? Nein? Vielleicht habt ihr es ja nur nicht gemerkt. Wenn dem so ist, wird es Zeit, euch zu schützen und das Firewall-Buch von SUSE Press kann euch dabei helfen. Das Buch beginnt mit einer generellen Beschreibung, was Firewalls eigentlich sind und führt in die IT-Sicherheit sowie in die Security Policies ein. Es vermittelt euch Grundlagen über das Planen und Implementieren von Firewalls bzw. Firewall-Konzepten. Es wird Network Address Translation, Application Level Gateways, als Proxies und vieles mehr beschrieben. Ein großes Kapitel beschäftigt sich mit Internetdiensten und Firewalls. Es wird erklärt, wie man sich auch gegen Angreifer schützt, wenn man Dienste wie zum Beispiel FTP, WWW und SMTP über die Firewall verwenden will. Neben den theoretischen Grundlagen bietet das Buch auch ausführliche Beispiele wie einen einzelnen Rechner mit direktem Internetzugang, ein Router-Gateway oder eine einfache Firewall mit Network Address Translation. Natürlich werden die Installation, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten von Firewalls beschrieben. Zusätzlich wird erklärt, wie man Netzwerkanalysen macht, bzw. welche Programme für diese Aufgabe zur Verfügung stehen. Das Buch baut auf dem 2.4er-Kernel auf, kostet 89 DM und ist knapp 500 Seiten stark. Wer sich mit Linux auskennt und selbst gerne eine Firewall einrichten will, um sich zum Beispiel vor Angreifern zu schützen, für den ist das Buch genau das Richtige. Mehr Infos und einen Bestelllink findet ihr natürlich auf unserer Homepage.
So, und last but not least kommt hier der zweite Teil des E-Mail-Verschlüsselungsbeitrages von Dieter Schmitz. Verfahren zur Bewahrung der Authentizität. Die E-Mail-Chiffrierung bietet zwar Sicherheit, aber oft will man auch einfach sicher sein, dass der Schlüssel wirklich von der richtigen Person stammt. Mallory könnte sich mit Hilfe einer gefälschten E-Mail-Adresse als Alice ausgeben und Bob ihrem öffentlichen Schlüssel zukommen lassen. Bob würde dann eine verschlüsselte Mail an Alice richten und Mallory könnte diese abfangen und mit ihrem geheimen Schlüssel, ohne dass Bob etwas gemerkt hätte, lesen. Zur Prüfung des Schlüssels gibt es einen sogenannten Fingerprint. Das ist eine nicht umkehrbare mathematische Prüfsumme. So ein Fingerprint wird von dem geheimen Schlüssel erstellt und dann üblicherweise auf die Homepage oder als Signatur an die Mail gehängt. Diese mit dem geheimen Schlüssel erstellte Unterschrift lässt sich jetzt mit dem öffentlichen Schlüssel prüfen. Wenn Mallory sich also als Alice ausgeben würde, könnte Bob den übergebenen Schlüssel mit Hilfe von Alice Fingerprint prüfen und merken, dass der Schlüssel nicht Alice gehört. Soweit so gut. Aber was ist jetzt, wenn sich ein Unbekannter als Alice vorstellt und Bob ihren Schlüssel mit Fingerprint übergibt? Bob könnte nicht sicher sein, dass dieser Unbekannte wirklich Alice ist. Für so einen Fall gibt es Signaturen. Eine Signatur ist eine Art elektronische Unterschrift. Sie wird mit Hilfe des geheimen Schlüssels erstellt. Es gibt zwei mögliche Wege, das zu prüfen. Einmal könnte man sich an eine staatliche Zertifizierungsstelle wenden, was natürlich nicht ganz umsonst ist. Jemand, der trotzdem noch Zweifel hat, könnte sich an eine höhere Stelle wenden und fragen, ob ihnen die Zertifizierungsstelle bekannt ist. Diese Möglichkeit wird am häufigsten von Firmen, Regierungen und Banken benutzt. Eine etwas kostenschonendere Möglichkeit bietet das Web of Trust. Hier kann jeder Nutzer mit seinem Schlüssel unterschreiben und kann so die Echtheit des Schlüssels und auch der Person bezeugen. Je mehr diesen Schlüssel signieren, desto sicherer kann Bob sein, dass diejenige, mit der er kommuniziert, Alice ist. Programme zur Kryptographie. Es gibt eine Vielzahl von Kryptographieprogrammen. Heute will ich allerdings nur die beiden großen, PGP und GNU-PG, vorstellen. PGP ist wohl das bekannteste Verschlüsselungsprogramm überhaupt. PGP ist auf vielen Plattformen verfügbar, hat eine einfach zu bedienende Oberfläche, ist in viele Mailer integriert und neuerdings auch für den Palm verfügbar. PGP benutzt leider noch den IDEA-Algorithmus, der ja wie gesagt einem Patent unterliegt. Aus diesem Grund wird PGP auch oft kritisiert. Abgesehen vom Patent ist PGP aber eines der besten seines Genres. GNU-PG ist eine freie Alternative zu PGP und unterliegt der GPL. Es bietet praktisch keine Nachteile gegenüber PGP. GNU-PG hat außerdem ein sehr gutes Handbuch, eine gute Mailingliste und kann in einer abgeänderten Version mit dem IDEA-Algorithmus umgehen. Das war der Artikel und jetzt bleibt mir nur noch euch viel Spaß beim Entkrypten zu wünschen. Kritik und Feedback ist dem Autor immer willkommen. Das war ein Beitrag von Dieter Schmitz, gelesen von Steffen Zörnig.
Hallo, hier spricht Christ Schläger von KD und SUSE. Ihr hört Radio Tux.
Damit geht Radio Tux Sendung 5 zu Ende. Die nächste reguläre Sendung gibt es am 17.06.2001. Für alle Hamburger Linux-Fans sei noch das nächste Wochenende genannt. Da findet im HEW-Kundenzentrum Altona im Rahmen der Altonale eine Linux-Installationsparty der Hamburger Linux-User Group statt. Mehr Infos gibt es unter http://www.hhlug.de. Alle Interessierten sind natürlich herzlich eingeladen. Und auch wir werden wahrscheinlich dabei sein. An Radio Tux Sendung 5 waren beteiligt Patrick Ullmann, Dieter Schmitz, Florian Luckert und ich. Und ich bin Steffen Zörnig und wünsche euch noch ein schönes Pfingstwochenende.